Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, letzte Predigt in dieser Predigtreihe, in der sich es um Dinge geht, mit denen man aufhören sollte und Dinge, mit denen man anfangen sollte, damit das Leben irgendwie besser wird. Heute aufhören, aufzuhören, zu hoffen. Also das ist eigentlich schon die Message. Wenn man sie ein bisschen weniger verdreht beschreibt, könnte man sagen, lasst uns das Hoffnung aufgeben, aufhören. Also mit dem Hoffnung aufgeben, damit sollten wir aufhören. Das ist heute die Message schon. Ich lese euch zu Beginn einen Satz vor, den wir als Leitungsteam der City Church formuliert haben, nicht für diese Predigt, sondern für einen anderen Anlass. Da haben wir mal drüber nachgedacht, was ist eigentlich in der City Church wirklich wichtig? Was ist uns wirklich wichtig? Und unter anderem, das ist nicht das Einzige, aber unter anderem entstand auch dieser Satz. Ich lese ihn mal vor, weil der heute passt. Wir zählen auf Gottes weltgestaltende Kraft, nicht in einen christlichen Gesellschaftspessimismus, sondern in eine evangelische Grundzuversicht und Freude stimmen wir ein. Darum hoffen und glauben wir, dass nicht alles schlimmer wird. Wir zählen auf Gottes weltgestaltende Kraft nicht in einen christlichen Gesellschaftspessimismus, sondern in eine evangelische Grundzuversicht und Freude stimmen wir ein. Darum hoffen und glauben wir, dass nicht alles schlimmer wird. Gesellschaftspessimismus ist ja im Moment weit verbreitet. Irgendwie dieses Gefühl, dass es bergab geht mit Europa, mit der Demokratie, mit dem Zustand der Straßen, mit den jungen Leuten, die nur noch ins Handy gucken. Gesellschaftspessimismus. Und das gibt es, so empfinden wir jedenfalls, auch mit so einer, in Anführungsstrichen, christlich-konservativen Prägung. Ja, und da lautet der Gesellschaftspessimismus dann ungefähr so, zum Beispiel, es geht bergab mit den traditionellen Werten. Es geht bergab mit Familie. So, Gender ist dann so das Feindbild. Unsere Kinder werden alle umerzogen. Es geht bergab mit dem christlichen Abendland. Es geht, oder Islamisierung. Es geht bergab irgendwie mit der christlichen Religion. Und die jungen Leute schauen alle ins Smartphone. Das ist gleich. So. Mit Sicherheit, das habe ich jetzt ja so ein bisschen karikiert, ne? Mit Sicherheit hat diese Welt Probleme. Das stimmt ja auch. So, es geht mir auch nicht heute eigentlich nicht darum zu sagen, das sind alles gar keine Probleme. Doch, unsere Welt hat Probleme. Aber worum es heute geht, eine christliche Grundhaltung diesen Problemen gegenüber und der Welt gegenüber, die darf trotzdem, trotz der Probleme, nicht ein sorgenvoller Pessimismus sein. Das wird dem christlichen Glauben einfach nicht gerecht. Sondern sie muss eine zuversichtliche Hoffnung sein. So, warum? Darum geht es heute. Warum Hoffnung? Und wir nähern uns jetzt, Mirja hat es gesagt, es wird auch unterhaltsam. Ja, jetzt am Anfang wird es ein bisschen unterhaltsam. Wir nähern uns jetzt diesem Thema erstmal auf der Gefühlsebene. Also die nächsten 5 bis 10 Minuten sind dem gewidmet, dass wir mal ein bisschen spüren, wie sich Hoffnung eigentlich anfühlt. Hoffnung trotz widriger Umstände, sag ich mal. So, und ich habe da zwei kleine Geschichten dabei. In beiden Geschichten spielen zwei Männer die Hauptrollen. Leider keine Frau dabei. Aber gut, ist jetzt so. Diese Geschichten ähneln sich eigentlich nicht und eigentlich doch total. Und die erste spielt vor ein paar Jahrtausenden und da sind die Hauptrollen verteilt an Jonathan und seinen namenlosen Kumpel. Und in der zweiten Geschichte, die spielte kürzlich, und da sind die Hauptfiguren Joko und Klaas. So, erste Geschichte erzähle ich einfach nur kurz nach. Trotzdem könnt ihr, glaube ich, dieses Gefühl von Hoffnung da drin entdecken. Auch wenn ihr jetzt keine Bilder seht. Es ist Krieg. Das junge Israel, der junge Staat Israel, das junge Königreich, muss man sagen, wird bedrängt von den Philistern. Und dieser junge Staat will die Unterdrückung der Philister, die es schon länger gibt, abschütteln. So, der junge König, gerade so zum König gekrönt, Saul, hat das so ein bisschen angezettelt, sage ich mal, diesen Befreiungsschlag. Und jetzt ist die Situation die, sein Heer lagert unweit des feindlichen Heeres. Aber in Sauls Heer herrscht blanke Panik. Denn das Philisterheer ist unübersehbar 10-mal so groß. Und das eigene Heer ist miserabel ausgestattet. Da wird sogar gesagt, die einzigen zwei mit Schwertern waren Saul und sein Sohn Jonathan. Und im Heer ist auch so ein bisschen diese Stimmung, ey, diesen Mist hat uns unser übereifriger junger König hier eingebrockt. Die ersten rennen schon davon. Manche verstecken sich, wo sie können. Der König selbst, das wird da nicht gesagt, aber man hat das Gefühl, ist auch so ein bisschen in Stockstarre gefallen, denn er tut einfach nichts. Er sitzt da in seinem Heer und es passiert nichts. So, nur zwei scheinen in dieser Lage noch zu hoffen. Und das sind Jonathan, ich lese es vor, und sein Waffenträger. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir gehen zu den Philisterposten dort drüben. Vielleicht hilft uns der Herr. Denn es ist für ihn nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenig kämpfen. Nur zu, sagte der Waffenträger, tu, was du vorhast, ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen. So, und die machen sich dann, das ist jetzt die Kurzversion der Story, ne? Die machen sich dann auf den Weg, einfach mal zu zweit, so, darüber. Und das Ergebnis ist ein wunderhafter Sieg der Israeliten. Erdbeben spielt noch eine Rolle, Verwirrung unter den Feinden, die fangen da an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Ich meine, es steht in der Bibel, ne? Da passieren oft solche wunderhaften Dinge. Da, ich will eigentlich nicht auf das Wunder hinaus, sondern worauf ich hinaus will, ist dieses. Da marschieren zwei los gegen die Feinde allein. Und das Einzige, was sie losgehen lässt, ist die Überlegung, vielleicht hilft uns der Herr. Das finde ich cool. Vielleicht. Vielleicht. So fühlt sich Hoffnung an. Vielleicht. So. Das kann man jetzt schon fast mit Leichtsinn hier verwechseln, finde ich so. Aber gut, es hat sich nachher ausgezahlt. Also, so fühlt sich Gottvertrauen an. Manchmal. So fühlt sich Zuversicht an. Hey, vielleicht hilft uns der Herr, für den ist das nicht schwer. Hilft er ganz sicher? Nö. Weiß man nicht. Aber vielleicht. So, zweite Geschichte, damit sich dieses Gefühl, wie sich Hoffnung anfühlt, noch ein bisschen in euch einnistet. Hoffnung angesichts äußerer Gegebenheiten, die das Hoffen so ein bisschen schwer machen. Ja. Joko und Klaas. So, ihr kennt die vielleicht von Zirkus Halligalli. Die beiden beschließen 6 Wochen vor der Verleihung der goldenen Kamera, dass sie so eine goldene Kamera eigentlich noch haben wollen für ihre TV-Sendung. Und ihr Plan ist der, wir werden ein Fake Hollywood-Star in die Live-Sendung schleusen und der staubt für uns die Kamera ab. Dafür gründen sie eine Fake-Promi-Agentur und geben vor, ihre Agentur hätte Ryan Gosling unter Vertrag und der wäre zur Zeit der goldenen Kamera zufällig in der Stadt. Und ob die goldene Kamera ihn denn nicht in der Sendung auftreten lassen wolle, Voraussetzung, er müsse dann allerdings auch einen Preis verliehen bekommen. So, und die goldene Kamera beißt tatsächlich an. Und sie engagieren jetzt dafür ein Double. Sie brauchen ja diesen Gosling jetzt auch irgendwie, ne? Und dieser Double heißt Ludwig Lehner. Und wir gucken mal in den ersten Clip rein. Also Entschuldigung für diesen kleinen verbalen Ausrutscher dieses Menschen da zum Schluss, aber habe ich jetzt mal drin gelassen. Also das Vorhaben, was die haben, vorhaben hier, ist ja vergleichbar mit zwei Mann gegen die Philister loslaufen, sage ich mal, vielleicht nicht ganz so. So, der einzige Weg, die Geschichte geht jetzt noch weiter, ne? Sie fordern genau das, was er jetzt alles aufgezählt hat, zum Schluss, von den Veranstaltern. Also, Ryan Gosling wird mit niemandem vorher reden, er wird nicht über den roten Teppich laufen, er wird kein Briefing halten, er wird nicht in der ersten Reihe sitzen und das ZDF darf vor seinem Auftritt auch in keiner Weise sagen, dass dieser Star kommen wird. So, und wieder, die gehen da drauf ein und dann kommt es zum Abend der Show und jetzt muss der Trojaner ja ins Land der Philister, ne? Jetzt geht es darum, den Mann einfach nur unbemerkt auf die Bühne zu bringen. Dort soll er sich die Kamera schnappen, kurz ins Mikro sagen, ich widme diesen Preis Joko und Klaas und dann rennen. So, es wird so, die Planlast ist ganz nett gemacht, dieser Clip, wie so ein Einbruch in so eine Hochsicherheitsbank. Ja. Und sie bringen ihren Fake-Promi mit tiefgezogener Kapuze und einer riesigen Armada von Begleitpersonen, damit man einfach auch nicht an ihn rankommt, so, wenn er dann da reinkommt. Bis in den Backstage-Bereich, also bis in die Garderobe. Da ist erstmal so ein Bereich, wo sie alleine sind. So fühlt sich das an, wenn man hofft, sage ich mal. Diese vielleicht hilft uns der Herr Hoffnung, ne? Die ist mit Spannung verbunden. Ich habe jetzt in der letzten Woche noch nichts so Spannendes gesehen wie das hier. So, ich hoffe, dieses Gefühl ist bei euch angekommen. Denn, das ist mein erster Punkt, tätige Hoffnung, also nicht nur Hoffnung, sondern Hoffnung, die danach zur Tat wird, die fühlt sich riskant an. Wenn du hoffst und das fühlt sich riskant an, dann ist das normal. Auf etwas hoffen, was schiefgehen kann, das treibt uns den Schweiß in die Hände und das treibt unseren Puls hoch. Aber, und das ist gleich der zweite Punkt heute, und das hat mit Gott und Glauben jetzt erstmal noch gar nichts zu tun, Hoffnung schafft Wirklichkeiten. Hoffnung schafft Wirklichkeiten. Also diese Vielleicht-Hoffnung von Jonathan und seinem Waffenträger, die schlägt ein Heer in die Flucht. Ohne diese Hoffnung wäre das nicht passiert. Die Ich-hol-das-Ding-da-raus-Hoffnung von Ludwig und diese etwas alberne Idee von Joko und Klaas, die bringt einen Koch aus München bis hinter die Bühne der Goldenen Kamera. Ohne diese Hoffnung wären die nicht da. Da kommst du nicht hin ohne solche Hoffnung. Also Hoffnung schafft Wirklichkeiten. Nicht zwangsläufig natürlich, aber Hoffnung schafft Wirklichkeiten. Resignation kann das nicht. So, das muss natürlich nicht funktionieren. Hoffnung kann deshalb eben auch enttäuschen. Aber nur Hoffnung kann etwas realisieren, was noch nicht da ist. Sowas Ähnliches nennt man self-fulfilling prophecy. Selbsterfüllende Prophezeiung. Vielleicht kennt ihr das. Also die Ankündigung, die das, was sie ankündigt, bewirkt, und zwar indem sie es ankündigt. Das verstanden? Also das jetzt mal im Negativen könnte man sagen, Börsenunternehmen, dem es eigentlich ganz gut geht, aber das lautstark ankündigt, wir sind demnächst pleite. Ja, das wird wahrscheinlich pleite gehen, weil die Anleger reagieren. So. Positives Beispiel, ein Trainer, der seinem Team voraussagt, auch wenn er das ja eigentlich gar nicht wissen kann, wir holen das Ding, wir werden Weltmeister, kann den Glauben in seinem Team so verankern, dass die Weltmeister werden. Die müssen natürlich auch noch gut Fußball spielen können oder sowas, ja. Aber das schaffst du, der andere Satz, das schafft ihr nicht, ja. Wird wahrscheinlich das Gegenteil bewirken. Also Worte haben Macht. Das ist natürlich, da ist was Manipulatives drin, ne. Deswegen muss man auch aufpassen. Aber einem Menschen eine Berufung zusprechen zum Beispiel. Du wirst mal ein großer Künstler sein, so. Kann dazu beitragen oder dazu führen, dass dieser Mensch sich auf den Weg macht, ein großer Künstler zu werden. Self-fulfilling prophecy. Worte haben Macht. Hoffnung schafft Realitäten. Kann Realitäten schaffen. Ist deshalb aber auch riskant. Das sind meine ersten beiden Punkte. So, jetzt wäre das ein bisschen wenig als Grund zu hoffen. Das wäre sowas wie positive thinking oder so. Ja, finde ich auch gut. Aber wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, der bemerkt, ja, die ist aber nicht immer nur positiv. Da ist auch echt viel Negatives. Und man kann zu Recht sagen, das ist auch nah am Selbstbetrug. Wir schaffen das. Wenn man es eigentlich wahrscheinlich nicht schafft. So, ich bin leider von Natur, ich sag leider, aber ich bin von Natur ein Mensch mit einem pessimistischen Charakter. Ich würde niemals niemals zu zweit auf ein feindliches Heer losmarschieren. Und als Double für einen Hollywood-Star bei der Goldenen Kamera auftreten, würde ich natürlich, weil ich es einfach kann. So, nein, ich würde niemals würde ich das tun, glaube ich. Vielleicht würde ich denken, ey, das ist so eine Chance. Aber also das stelle ich mir höllenartig vor, dieser Ludwig zu sein. Weil ich diese Angst und diese Spannung und den Gedanken, das wird schiefgehen, kaum aushalten könnte. Ich bin von Natur aus ein Pessimist. Ich finde, es gibt auch Leichtsinn, ich habe es ja schon erwähnt. Und Vorsicht ist auch eine Tugend. Und es gibt nicht nur Happy Ends, liebe Freunde und so. Und ich finde das Leben wirklich herausfordernd. Und man kann sich über manche Sachen Sorgen machen, wie sich diese Welt entwickelt. Und über Demokratie und überhaupt. So finde ich alles. Deshalb braucht ein Mensch wie ich, und 50% von euch sind, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch so, einen Grund zu hoffen. Wir hoffen nicht einfach so. Weil das sinnvoll sei, zu hoffen. Weil das praktisch positiver sei, die Chancen vergrößert. Nee, ich brauche einen Grund zu hoffen. Für mich, einen glaubenden Christen, liegt dieser Grund zu hoffen im Glauben an Gott. Ist ja für den Jonathan auch so gewesen. Genauer, im Glauben an einen Gott, der verspricht, mit dieser Welt und damit auch in deinem, meinem kleinen Leben, wird es ein gutes Ende nehmen. Ich glaube an einen Gott, der sagt, mit dieser Welt und deinem Leben wird es ein gutes Ende nehmen. Einen guten Ausgang, Ende klingt schon so, mit einem guten Ausgang nehmen. Ich glaube das, manchmal hoffe ich es auch nur, manchmal hoffe ich es verzweifelt, aber ich glaube das, weil Jesus von Nazareth das gesagt hat. Und jetzt bin ich bei diesem Text, den Miri vorhin schon mal vorgelesen hat. Das ist die Einleitung zu seiner größten Rede. Wenn man so will, die Präambel zu seiner Regierungserklärung. Das ist ein bisschen, aber ja, also eine wichtige Rede und so fängt er sie an. Und ich hoffe, dass diese Worte euch Hoffnung geben können. Und ich lese die jetzt nochmal vor. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Und mit den Propheten ist man früher ja auch so umgegangen. Also, glücklich, sagt er hier, ne? Glücklich. Das würde ich mal eine positive Lebenseinstellung nennen. Wenn jemand glücklich zu preisen ist. Glücklich. Und zwar welche Leute, deswegen habe ich die hier schwarz mal markiert. Ja, welche Leute sind die Glücklichen? Die arm sind vor Gott. Ja, ich erkläre gleich, was das bedeutet. Die Trauernden, die Sanftmütigen, die hungern nach Gerechtigkeit, die barmherzig sind, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften, die verfolgt werden, die beschimpft werden. Die sind glücklich zu preisen. Die können trotzdem glücklich sein. Vielleicht gehen wir mal diese schwarzen markierten Worte durch. Vielleicht denkst du manchmal, vielleicht bist du jemand, du würdest nicht sagen, ich bin arm vor Gott, ja, aber wenn ich das mal kurz erkläre, was dahinter steckt. Vielleicht denkst du manchmal, ey, mir kann eigentlich nur noch Gott helfen. Jetzt kann mir eigentlich nur noch Gott helfen. Ich habe selbst nichts mehr, was ich jetzt da noch geben kann. Da bin ich arm, da bin ich leer. So, meine Kraft ist erschöpft. Oder vielleicht trauerst du, das Leben hat dir wehgetan. Und Trauer hat sich wie so ein dumpfer Nebel über dein Leben gelegt. Über dein Dasein gelegt. Das kannst du auch nicht einfach so abschütteln, diese Traurigkeit. Oder vielleicht bist du einer von den Sanftmütigen. Ja, du bist ein Mensch, der viel einsteckt und wenig austeilt. Du gibst, wo andere nehmen. Andere nehmen dann auch, wenn du gibst. Ist schön, aber das bringt dich auch manchmal an deine Grenzen. Und du siehst nicht so ganz viel, dass sich das jetzt sowas verändert bei den Leuten da, wo du gibst und gibst. Vielleicht hungerst du nach Gerechtigkeit. Du kannst Ungerechtigkeit im Bauch spüren, wie so eine Leere. Und so manches, was du siehst, dass da verlangt es dich nach Recht, wenn du in diese Welt guckst oder in dein näheres Umfeld oder wie auch immer. Vielleicht bist du einer von den Barmherzigen, du fühlst mit anderen. Und das tut den anderen auch gut. Aber du fühlst, weil du mit den anderen fühlst, dadurch auch Leid, viel Leid. Und das macht Hoffnung schwer. Vielleicht bist du jemand mit einem reinen Herzen, also du bist ein aufrichtiger Mensch. Du versuchst nicht dein Spiel mit anderen zu spielen. Du versuchst Frieden zu stiften. Du bist der vermittelt in Streitigkeiten. Du versuchst Worte und Taten zu sagen und Taten zu tun, die Situation verbessern und nicht die noch mehr sie verschlimmern. Und genau das bringt dir manchmal Probleme ein. Verfolgung steht da. Ein großes Wort jetzt in unseren Breiten. Aber Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Du setzt dich für das Gute ein und trotzdem wird dir das schlecht ausgelegt. Beschimpfungen, Verleumdungen. Jesus sagt, vielleicht sogar meinetwegen. Ja, also du versuchst zu leben, was er lebte, Christus, und das bringt dir nicht Applaus, sondern Ablehnung. So, vielleicht findest du dich in irgendeinem dieser Sachen wieder. Und jetzt sagt dir dieser Jesus am Anfang seiner Regierungserklärung, und du kannst glücklich sein. Warum? Weil da Hoffnung ist. Nämlich Hoffnung auf Gottes neue Welt. Und die steckt immer in diesen Worten, die da im zweiten Satzhälften kommen. Ne? Jesus nennt diese Gottes neue Welt, Jesus nennt sie oft das Himmelreich. Das Himmelreich. Und er meint nicht nur das, was dann mal nach unserem Tod kommt, sondern das Himmelreich, das jetzt anbricht. Das ist wie so ein neuer Tag, der anbricht. Der langsam, aber unaufhaltsam kommt. Paulus hat gesagt, wir leben im Licht des kommenden Tages. Christen sind Leute, die leben schon im Licht des kommenden Tages. Heute Nacht habe ich beschissen geschlafen und lag mehrmals wach. Meine Frau sagt, ja, du lagst nicht immer wach, du hast zwischendurch auch geschnarcht. Aber das ist, wenn man beschissen schläft, sage ich jetzt mal. So, aber heute Morgen, dieser Tag ändert so viel. Also im Licht des kommenden Tages leben. Deine Hoffnung ist, dass die neue Welt Gottes kommt. Christ, sagen wir mal, Jesu Hoffnung ist das. Vielleicht ist es auch deine. Und in dieser Welt werden die Trauernden getröstet sein. Und in dieser Welt werden die, die nichts für sich genommen haben, die werden bekommen. Und die, nach Gerechtigkeit gehungert hat, die werden satt werden, weil die Gerechtigkeit sich durchsetzt. Und die Barmherzigen, die werden selber Barmherzigkeit erleben. Und so weiter und so weiter. Der Grund für Hoffnung ist, Gottes neue Welt kommt. Der Grund für Hoffnung ist präziser gesagt, du vertraust darauf, dass Gottes neue Welt kommt. Und noch genauer gesagt ist, dass du vertraust darauf, einfach weil du Gott vertraust. Du vertraust darauf, einfach weil du Gott vertraust. Und wenn der sagt, die Gottes neue Welt kommt, dann vertraust du darauf. Hoffnung kommt, das ist der nächste Punkt, aus dem Vertrauen auf Gott. Hoffnung kommt aus Vertrauen. Es ist ja auch so, wenn man gar nicht an Gott glaubt, ne, dann kommt Hoffnung aus Vertrauen auf irgendwas anderes. Aber man muss auf irgendwas vertrauen, um hoffen zu können. Christliche Hoffnung kommt aus dem Vertrauen auf Gott. Hoffnung und Vertrauen sind wie zwei Zwillinge. Du hoffst, weil du Gott vertraust, dass er eine gute Zukunft für die Welt hat. Und du vertraust, weil du hoffst, dass er eine gute Zukunft für die Welt hat. Vertrauen ist ja, man sagt ja manchmal auch verlassen auf, ne, sich verlassen auf. Ich finde das ganz schön, das ist fast ein Wortspiel. Vertrauen heißt nämlich, ich verlasse mich selbst. Ja, ich trete da irgendwie ein Stückchen heraus aus mir selbst. Du verlässt dich. Also, weil wenn du auf deine Möglichkeiten, sagen wir mal, reden wir von mir, wenn ich auf meine Möglichkeiten schaue, dann sind die schon da, ich sehe schon meine Möglichkeiten, aber die sind klein. Dann erlebe ich mich so ein bisschen so wie diese schwarz markierten Personen hier. Ja, dann erlebe ich mich wie die, die hier beschrieben werden. Klein und überfordert und manchmal hoffnungslos. Überfordert mit all dem, was man machen müsste, damit diese Welt oder mein Leben oder so Hoffnung hätte. In einer Welt ohne Gott kann man natürlich trotzdem hoffen. Man kann auch Frieden stiften, man kann mitfühlen und so. Man muss sich nicht aufgeben, nur weil man nicht an Gott glaubt. Aber man muss diese Hoffnung dann woanders herziehen. Im Prinzip in sich selbst finden. So, und man muss sich damit abfinden, sage ich jetzt mal so, ich glaube, das ist so, in einer Welt ohne Gott musst du dich damit abfinden, dass Leid und Schmerz jetzt halt einfach so sind und dazugehören und normal sind und dass man was dagegen machen muss, aber dass das sich wahrscheinlich auch nicht ändern wird. So ist eben die Welt. So. In einer Welt mit Gott ist das anders. Denn da ist Gott. Und solange der Hoffnung hat, kann ich Hoffnung haben. Solange ich glauben kann, dass Gott eine gute Zukunft für die Welt hat, kann ich hoffen. Kann ich mich und meine Sicht ein Stück verlassen und mich auf einen anderen stützen, Gott. Sich verlassen, finde ich deswegen schön. Und Jesus sagt, glücklich könnt ihr sein. Glücklich könnt ihr sein. So eine Aussage kommt aus dem grenzenlosen Vertrauen, dass Jesus auf die Möglichkeiten seines Vaters hat und dass das Reich Gottes, das Himmelreich, die neue Welt Gottes kommt. So, wer Gott kennt, wer Gott ein bisschen kennt, der müsste eigentlich mit dieser Hoffnung leben. Und Jesus sagt, ich sage es mal so missverständlich, vierter Punkt, Hoffnung macht glücklich. Hoffnung macht glücklich. Natürlich gehört Trauern dazu, ne? Die Trauernden werden ja auch angesprochen. Natürlich gehört Klagen zu unserem Leben. Also wer dauernd lustig kichert, der tut das nicht, weil er auf Gott vertraut, sondern wahrscheinlich, weil er Drogen genommen hat oder so etwas. Also es geht, wenn ich sage, Hoffnung macht glücklich, dann ist das nicht ein ständiges Smiley. Aber wer in dieser Welt dauernd jammert, der kann wohl irgendwie nicht recht an Gottes gute Zukunft glauben. Kann man ihm vielleicht nicht verdenken bei dem, was er erlebt hat, aber es ist schade, weil da läge so eine große, heilende, glücklich machende Kraft drin, das glauben zu können. Jesus stellt an den Anfang seiner Rede Worte vom Glücklichsein. Für Leute, die eigentlich, wenn ihr mal an diesen Text denkt, die eigentlich aus unserer Sicht keinen Grund dazu haben, glücklich zu sein. Finde ich bemerkenswert. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich bin ein pessimistischer Mensch. Braucht nicht so viel, dass ich nicht glücklich bin und dass ich schwarz sehe. Darum, jetzt kommt mein letzter Punkt, muss ich mich immer wieder neu entscheiden. Will ich hoffen oder will ich resignieren? Hoffnung ist auch eine Entscheidung. Du kannst entscheiden, ob du hoffen oder aufgeben willst. Und ich glaube, an manchen Punkten musst du das auch entscheiden. Würde man die Bergpredigt jetzt weiterlesen, an der Stelle, wo ich eben aufgehört habe, dann würde Jesus als nächstes sagen, Leute, ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr nicht salzt, wer dann? Leute, ihr seid das Licht der Welt. Wenn ihr nicht mehr leuchtet, und ich übertrage jetzt mal, wenn das Licht des anbrechenden Tages sich nicht in euch widerspiegelt, wer macht diese Welt dann heller? So. Also wollen wir hoffen oder wollen wir resignieren? Wollen wir in das Lied einstimmen, dass alles immer schlimmer wird? Oder wollen wir in Gottes Lied einstimmen oder Jesu Lied einstimmen, das von einer guten Zukunft singt? Wollen wir zuversichtlich hoffen, obwohl unsere Welt so aussieht, obwohl in wichtigen Staaten Männer an der Regierung sind, denen würden wir nicht für 5 Minuten unsere Kinder anvertrauen, dass sie mal kurz drauf aufpassen? Ist das so? Wollen wir trotzdem zuversichtlich hoffen? Wollen wir zuversichtlich hoffen, obwohl es sowas gibt wie Sex-Trafficking und Klimaerwärmung und so und Krebs und deinen Nachbarn? Oder wollen wir trotzdem hoffen? Wollen wir hoffen, obwohl die Kickers noch nie gewonnen haben, diese Rückrunde? Wollen wir hoffen oder aufgeben? Willst du hoffen oder aufgeben für deine Ehe oder deine Freunde oder deine Feinde? Oder ein Projekt, an dem du arbeitest. Willst du hoffen oder aufgeben? Ich muss es wieder ein bisschen klarstellen. Es gibt schon Zeiten, wo man auch mal was beendet. Ja, also zwischen aufgeben und akzeptieren, dass das nicht funktioniert, gibt es einen Unterschied, finde ich. Also diese Zeit, wo man sagen muss, ja, es ist jetzt auch, das ist jetzt auch vorbei. Das muss ich jetzt zu den Akt legen. Ich muss das akzeptieren. Die gibt es. So. Aber das ist was anderes als resignieren. Wenn ich etwas realistisch einfach akzeptiere als gegeben. So. Also, wofür wollen wir uns entscheiden? Wollen wir mit Wundern rechnen oder wollen wir mit dem Worst-Case-Szenario rechnen? Wollen wir hoffen, dass riskante Dinge in Katastrophen enden? Oder dass sie manchmal auch so ausgehen? Und den Schluss von dieser kleinen Zeitengeschichte, den schulde ich euch ja noch und den gucken wir uns jetzt auch an. Also, wollen wir hoffen, dass riskante Dinge immer in die Hose gehen oder dass sie manchmal auch so ausgehen? Wollen wir hoffen oder resignieren? Kürzlich machten wir uns mit 4 Leuten morgens um 7 auf einen 2000 Meter Anstieg. Ihr habt es im Trailer ganz kurz gesehen. Also nicht auf einen Anstieg auf 2000 Meter, sondern um einen Anstieg um 2000 Meter. Das ist für einen alten Mann für mich zu viel. Es ist auch sowieso zu viel, aber es so. Nachmittags um 3 waren wir dann oben, aber währenddessen musste ich mehrmals damit kämpfen, ich hoffe die anderen auch ein bisschen, die Hoffnung aufzugeben und zu sagen, das geht doch nicht, wir kommen da nicht oben an, also jedenfalls ich nicht mit meiner Kraft. So. Als wir dann oben waren, haben wir gejubelt. Wollen wir aufgeben oder hoffen? Kürzlich habe ich gelesen, hat der IS irgendeine antike kulturelle Stätte zerstört, wie sie das ja öfter tun. Das ist der sogenannte Jonah-Schrein, was auch immer genau. Das ist, und man kann verzweifeln angesichts dessen, dass Leute sowas tun und nicht gehindert werden können. Mittlerweile ist der IS dort vertrieben an dieser Stelle und Archäologen finden jetzt, weil alles zerstört ist, unter den Trümmern den Palast des assyrischen Königs Sanherib. Und da war zu lesen, von fantastischen Funden sei die Rede. Manchmal, also ich sage mal, manchmal kann Gott aus Scheiße Gold, ne? Manchmal, wir singen gleich ein Lied, was das in schönere Worte packt, aber was Ähnliches sagt. Gott macht schöne Dinge aus Staub. Wollen wir hoffen, weil eben nicht alles bergab geht, sondern weil Gottes neue Welt anbricht? Das ist eine Entscheidung. Jesus sagt, freut euch und jubelt. Im Himmelreich wartet eine große Belohnung auf euch. So, ich hätte Lust, mein Lebensgefühl von einer solchen Hoffnung bestimmen zu lassen. Ich finde das nicht leicht. Aber wenn es dir so geht wie mir, dann glaube ich, müssen wir das lernen, auch wenn sich das riskant anfühlt. Weil es Wirklichkeiten schafft. Weil es aus dem Vertrauen auf Gott kommt und seine neue Welt. Und weil es glücklicher macht. Jetzt lese ich zum Schluss ein Gedicht. Ich fand das sehr schön. Es fängt ein bisschen depressiv an, aber es spricht trotzdem von Hoffnung. Von Erich Fried. Es fängt so an. Bevor ich sterbe. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von der Wärme des Lebens. Damit doch einige wissen, es ist nicht warm, aber es könnte warm sein. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von Liebe. Damit doch einige sagen, das gab es, das muss es geben. Noch einmal sprechen vom Glück der Hoffnung auf Glück. Vom Glück der Hoffnung auf Glück. Damit doch einige fragen, was war das und wann kommt es wieder?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.